Es kam dann auch viel im Sinne von, du wirst nie eine gute Mutter sein. Du wirst maximal 6 Wochen Elternzeit nehmen und danach arbeiten gehen und wir übernehmen das Kind.
Ach, krass.
Denn du wirst überfordert sein damit. Du wirst das gar nicht können.
Kaum ist ein Kind da, scheint plötzlich jeder eine Meinung zu haben. Stillen oder Flasche, arbeiten gehen oder zu Hause bleiben, streng erziehen oder lieber entspannt laufen lassen. Besonders Mütter stehen heute unter enormem Druck und werden für ihre Entscheidung oft kritisch beäugt oder sogar verurteilt. Dieses Phänomen nennt man Mom-Shaming. Was macht das ständige Bewerten mit den Betroffenen? Und warum fällt es uns so schwer, andere einfach ihren eigenen Weg gehen zu lassen? Darüber spreche ich heute mit Katharina Pommer, Psychologin und Autorin, und mit Katharina Schropp. Herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Freue mich sehr.
Jetzt haben wir ja die Situation, Katharina und Katharina. Wir haben ja einmal den Videopodcast, aber auch natürlich die Audioversion. Ich weiß nicht, wie wir das machen. Hat jemand von euch einen Spitznamen oder so?
Mein Mann nennt mich Katie.
Katie.
Gerne auch an den runden Tisch jetzt mitbringen.
Okay, komm, dann nehmen wir das doch mit auf. Dann haben wir Katharina und Katie. Das klingt doch schön. Katharina, du bist mit 21 Jahren Mama geworden. Und wann bist du denn zum ersten Mal mit dem Thema Momshaming in Kontakt oder in Berührung gekommen?
Ab Minute 1, glaube ich. Ab dem Moment, ab dem ich den positiven Schwangerschaftstest hatte. Ich bin ungeplant schwanger geworden. Das ist ein Spiralenkind. Und ich habe damals dann, ich war dann ganz aufgeregt und auch ein bisschen aufgelöst und hatte dann meine damalige Frauenärztin angerufen und habe gesagt, ich bräuchte bitte einen Notfalltermin, weil ich habe die Spirale liegen und ich habe hier einen positiven Schwangerschaftstest. Ja. Und dann hieß es zu mir am Telefon tatsächlich, ich solle mich nicht so anstellen, das sei kein Grund für einen Notfall. Und sie kann mir einen Termin in 4 Wochen anbieten.
Ah, schön.
Ja, das war toll.
Wie hat dein Umfeld reagiert?
Auch sehr ambivalent. Beziehungsweise, ja, es war tatsächlich so, dass mein gesamtes Umfeld es eine mittelschwere Katastrophe fand.
Mhm.
Also meine Mama, ich habe ihr das erzählt, wir waren zusammen beim Frühstücken und ich habe noch nie so klein gehacktes Rührei bekommen, weil sie das auf keinen Fall wollte. Nicht, weil meine Mama blöd ist, sondern tatsächlich einfach, weil sie sich für mich was anderes gewünscht hatte.
Mhm.
Ich war 21, ich habe nach dem Abitur beschlossen, erstmal ein Jahr arbeiten zu gehen. Ich wollte unabhängig sein, meine Finanzen haben und dann studieren. Und dann war ich schwanger. Und dann war für mich relativ schnell klar, dass ich dann erstmal nicht studieren gehe. Und das war für meine Mama natürlich nicht so schön. Das hat einfach nicht ihrem Wunsch entsprochen für mich. Und auch die Familie meines damaligen Partners, also dem Vater meiner Tochter, die war auch nicht besonders amused. Auch meine Freunde waren nicht so wirklich begeistert davon. Also es kam dann auch viel im Sinne von, du wirst nie eine gute Mutter sein, habe ich zu hören
bekommen. Aus deinem direkten Umfeld?
Aus meinem direkten Umfeld. Auch im Sinne von, du wirst maximal 6 Wochen Elternzeit nehmen und danach arbeiten gehen und wir übernehmen das Kind.
Ach, krass.
Denn du wirst überfordert sein damit. Du wirst das gar nicht können.
Krass. Wenn man das, glaube ich, so aus dem direkten privaten Umfeld hört, glaube ich, auch nochmal ein Schock. Wir sprechen gleich nochmal darüber, wie es ist, wenn man das von außen so ein bisschen mitbekommt. Katie, du bist selber 5-fache Mutter und hast dich mit dem Thema aus psychologischer Sicht beschäftigt. Was beschreibt denn so der Begriff Momshaming? Kannst du uns da einmal mitnehmen?
Also erstens habe ich es auch selbst erlebt. Natürlich, wenn du mit 18 Mama wirst und auch 5 Kinder hast. Ich habe Sätze gehört wie, Mensch, sie haben doch einen Studienabschluss. Wieso setzt man dann 5 Kinder in die Welt?
Wahnsinn.
Oder als ich damals schwanger geworden bin, hat mein Papa, der sehr erfolgreicher Unternehmer gewesen ist, jetzt schon verstorben ist, gesagt, oh, das wirst als jemand enden, der du nie sein willst. Bist eigentlich eine kluge Frau und jetzt musst du wahrscheinlich in der Straße irgendwo enden. Und ich dachte, nee, mein Leben endet nicht. Das wächst ja gerade in mir. Das kann ja nur schön werden und gut werden. Und habe dann entschieden, mit meiner Tochter Abitur zu machen.
Ach, krass.
Habe da stehend mit ihr im Arm, am Klavier, weiß ich noch, eine Lateinabschlussarbeit geschrieben, 4 Stunden lang.
Wahnsinn.
Und habe sie immer hin und her geschaukelt, damit ich niemanden störe.
Mhm.
und habe dann gesagt, jetzt studiere ich Psychologie, weil ich möchte wissen, was da in den Köpfen der Menschen vor sich geht, wenn sie mit ihren moralisierenden Anforderungen kommen, wie du schaffst das nicht, diese Übergriffigkeit. Mhm. Ne? Du bist keine gute Mutter, wenn. Mhm. Ja, da kommuniziere ich ja meine Wertevorstellung, meine Moral und die stülpe ich meinem Gegenüber über. Ja. Und das ist meistens ein Ratschlag, der tut weh. Und so kam ich zu Momshaming, das mich dann lang beschäftigt hat, auch natürlich mit meinen Klienten und Klientinnen. Und intensiv habe ich mich nach 5 Kindern damit beschäftigt, mhm. nach dem Satz, sie sind ja eigentlich eine intelligente Frau, wieso setzen sie da 5 Kinder in die Welt? Dachte so, jetzt schreibe ich ein Buch drüber. Und tatsächlich, es gab noch keins.
Wahnsinn, ja. Obwohl das Phänomen ja eigentlich, du berichtest, du warst selber 18, ne? Also ja. Eigentlich ja dann schon super veraltet ist. Und jetzt nichts Neues, wo man sagt, ja gut, das gibt's jetzt irgendwie, ist jetzt so ein Social-Media-Trend oder so, ne?
Nein, das gab's im Grunde schon immer. Ja. Weil ein Kind wurde ja auch immer als das gesehen, was es für viele einfach auch ist. Der verlängerte Arm der eigenen Erwartungen, der eigenen Ansprüche, aber auch der Sehnsüchte und Wünsche. Und in der Regel möchtest du das Beste für dein Kind. Ja. Und dann hat man natürlich Erwartungshaltungen und kategorisiert auch in dieser schon ja jahrelang patriarchalen Struktur Mütter in gut oder in schlecht. Und dann weiß natürlich das Umfeld auch sehr schnell viel besser, was ist jetzt eine gute Mutter und was nicht. Und dann wird es persönlich.
Ja. Ja, definitiv. Also ne, kann ich mich nur anschließen von dem Satz gerade schon. Gerade wenn es aus dem privaten Umfeld kommt, tut es natürlich unfassbar weh, das auch dann von dem eigenen Vater irgendwie zu hören. Katharina, wie war das denn bei dir? Also spürst du jetzt schon auch noch im Alltag Situationen, wo du mit Momshaming konfrontiert wirst, egal ob das jetzt irgendwie die Kinderbetreuung ist oder sonstige Situationen, wo du, die eigentlich Alltag sind, wo du aber jedes Mal damit zu kämpfen hast?
Ich würde sagen, heute ruhe ich tiefer in mir und nehme, glaube ich, auch selektiver wahr. Also, dass ich auch einfach wirklich viele Dinge mache und bei uns in unserem Familiensystem einfach bleibe. Mhm. Im Sinne von, okay, es ist, selbst wenn mir jemand gegenübertritt und sagt, wie kannst du das tun oder sonst was, ich habe einen relativ starken Social-Media-Auftritt, natürlich kommt das da regelmäßig jetzt über mein Smartphone in mein Wohnzimmer. Hier ist es ganz klar so, dass ich mich da sehr, sehr stark abgrenze. Muss ich, sonst kannst du den Job nicht machen. Mhm. Sonst gehst du unter, meiner Meinung nach. Wenn ich mir da jeden Kommentar anschauen würde oder mich mit jedem Kommentar emotional befassen würde, den an mich ranlassen würde. Es ist allein schon die Tatsache, wenn ich darüber spreche, dass meine Kinder zocken dürfen, ist das zum Beispiel allein schon ein großer Door-Opener für Menschen im großen, weiten Internet zu kommen und zu sagen, wie kannst du nur deine Kinder zocken lassen?
Wie war das denn vor der Zeit, bevor du jetzt gesagt hast, boah, jetzt ich kann damit abschalten, das ist oder ne, kann das für mich abhaken, das passt. Gab es da irgendwie auch mal so ein Zwischending, wo du gesagt hast, ey, ich halte das vielleicht auch gar nicht mehr aus?
Ich hätte mir immer gewünscht, so im Nachgang habe ich immer die Frauen bewundert, die auch wenn sie mit dem Momshaming konfrontiert worden sind, sich selbst sehr treu geblieben sind. Mhm. Und ich war definitiv keine Person, die sich selbst treu geblieben ist. Also mir hat dieses Momshaming, mich hat das unglaublich unter Druck gesetzt. Ich wurde ja auch aufgrund der Tatsache, dass ich Jungmutter war, ich war 21, bin 21 geworden, nicht ernst genommen. Mhm. Egal in welchen Situationen, egal ob ich ins Krankenhaus bin, weil die Geburtswehen losging, wurde ich nicht ernst genommen. Bis hin zu, ich gebe meine Kinder in den Kindergarten, weil ich alleinerziehende Mutter bin und arbeite.
Ja.
Und mich hat das so sehr unter Druck gesetzt, dass ich wirklich wahnsinnig versucht habe, es unglaublich perfekt zu machen, was aber dazu geführt hat, dass ich unfassbar gewaltvoll geworden bin. Also ich war wahnsinnig autoritär, ich war unglaublich streng. Mein Kind musste funktionieren in der Gesellschaft. Es hat sich teilweise angefühlt, als würde ich mich überall anpassen. Und durch dieses überall anpassen ist es immer schlimmer geworden. Auch das Shaming ist immer schlimmer geworden. Ne? Weil ich wollte ja unbedingt auch akzeptiert werden in der Gesellschaft, was schier nicht möglich war, dadurch, dass ich dieses Einhorn in meinem Umfeld war, dadurch, dass ich auch die einzige junge Mama war, auch im Kindergarten, überall. Also mir hat auch so die Peer Group der Mütter gefehlt, wo ich auch überhaupt anfangen hätte können, mich auszutauschen, so dass ich vielleicht auch Unterstützung bekommen hätte, dass ich irgendwie jemanden gehabt hätte, mit dem ich darüber sprechen kann. Keine Chance. Also dadurch bin ich
Was es ja dann auch irgendwie noch schwieriger macht, ne, wenn man mit dem Thema sich auch so ein bisschen alleingelassen fühlt.
Ja.
Du hattest jetzt gerade schon ein paar Beispiele angesprochen, ne, irgendwie Kindergarten oder sowas. Katie, in welchen Situationen erleben Frauen denn besonders Momshaming?
Also Katharina hat ja jetzt ganz klassische Punkte angesprochen. Ne? Also es passiert überall.
Ja.
Ob jetzt über Smartphone, zu Hause auch, vom Partner, von der Mutter, von der Schwiegermutter, von Freunden, Freundinnen. Man geht in eine Isolation, zieht sich zurück, hat einen unglaublichen Erwartungsdruck, möchte es dann auch beweisen. Schaut mal, ich mach's doch gut, ich mach's doch richtig, ich bin doch nicht falsch. Und das trifft dich so hart in deiner Identität, weil du willst, dass es diesem Kind gut geht. Ja, und du weißt, du bist da in der Verantwortung, fühlst dich dann aber ausschließlich in der Verantwortung, weil die Gesellschaft ja natürlich auch, also das hat ja mit Freud begonnen, wenn die Schraube locker sitzt, dann ist die Mutter schuld sozusagen oder trägt die Verantwortung. Ich polarisiere jetzt bewusst, ja, aber es bleibt unterm Strich das häufig übrig. Das heißt, man denkt, ich bin jetzt voll verantwortlich für die weitere Entwicklung meines Kindes, alleine auch, zieht sich zurück, liest Ratgeber. Jetzt durch Social Media hat natürlich Momshaming verstärkt, das muss man schon sagen. Früher, vor 26 Jahren, als ich Mama geworden bin, gab es das nicht. Mhm. Also es hat einen Ratgeber gegeben. Ich habe mich mit meiner Mama unterhalten, mit Freundinnen natürlich auch nicht. Ich hatte dann ältere Freunde, die meistens über 30 waren.
Ah, okay, ja.
Ja, also mein Freundeskreis hat sich total verändert. Mit Gleichaltrigen, ich meine, die gehen fort, die haben ganz andere Interessen, die gehen in eine andere Stadt, in eine Studiwohnung und du hast ja einen kompletten Life-Change, ja, einen Shift. Und da passiert es dir überall, am Bahnhof auch, ja. Oh, wie kann man denn dem Kind aus einer Plastikbox was geben? Wissen Sie denn nicht das zum Beispiel, ja? Oder, oh, Ihr Kind hat Schokolade am Spielplatz. Mhm. Was, du hast jetzt kein Dinkelhaferkekschen dabei? Na, also das hauptsächlich auch von Frauen, weil das die eigene Unsicherheit auch projizierst du. Also wenn ich bei jemand anderen einen Fehler feststelle, dann geht es mir ja besser mit meinen Entscheidungen. Also werte ich den anderen ab, gar nicht bös gemeint oft. Ja, also diese gut gemeinten Ratschläge sind halt trotzdem Schläge, aber sie sind oft gar nicht böswillig. Aber wenn man jetzt tiefer reinschaut, drückt es die eigene Unsicherheit aus. Mhm. Und bei dir wird sicher, wie auch bei mir damals, viele gesagt haben, ich mache mir ja nur Sorgen. Mhm. Ich möchte doch nur das Beste für dich. Mhm. Komm, lass mich dir doch helfen. Aber das ist auch übergriffig.
Ja.
Wenn ich wirklich da sein möchte für jemanden, gebe ich doch den Raum, dass du dich öffnen kannst und sagen kannst, hey, ich vertraue dir, ich bin gerade überfordert oder unsicher, was jede Mama ist, egal ob ich 46 bin oder 32 oder mit 18. Ich habe zum ersten Mal die Verantwortung für ein Leben, ja, und das ist so überwältigend, wenn du da so ein 3-Kilo-Zwerg da hast, das dich anschaut und du weißt, hey, wow, jetzt bin ich für dich zuständig. Das verunsichert jeden und von Momshaming sind hauptsächlich betroffen natürlich auch Erstgeborene. Da wird ja grundsätzlich mal die Kompetenz abgesprochen. Wir vertrauen dann auch nicht mehr unserer intuitiven Kompetenz, den gesunder Mensch.
Aber das finde ich eigentlich, weil du hattest ja gerade gesagt, dass besonders Frauen eigentlich Momshaming betreiben. Ne? Also du hattest jetzt so ein paar Beispiele genannt. Und eigentlich ja erschreckend, weil man sich ja selber in der Situation erkennen müsste und dass man es dann irgendwie, ja, eigentlich sich gegenseitig supporten müsste. Aber wie fühlen sich Betroffene denn? Also was macht das mit denen, wenn sie ständig die Erfahrung machen, Kritik zu erfahren, ständig versuchen, irgendwie der Gesellschaft zu entsprechen? Was passiert dann mit den Betroffenen?
Wir haben eine höhere Rate an Depressionen, Angststörungen, Selbstzweifel, Mental Load, weil ich muss es dann ja beweisen, dass ich es gut mache. Ja. Also habe ich eine Liste von 100 Dingen im Kopf, kann gar nicht abschalten, weil ich immer scanne, wie kann ich es besser machen? Wie kann ich beweisen, dass ich eine gute Mama bin? Und im Worst Case verändert das dann natürlich auch dein Bindungsverhalten deinem Kind gegenüber, weil du ja diese Sicherheit und Souveränität nicht ausstrahlst und dein Kind dann auch in gewisser Weise, wenn du ganz tief in dich reinhörst, spürst du, dass du auch auf eine Distanz gehst, ja, durch Unsicherheit. Also das Unsicherheit lässt uns nicht so nah sein, nicht so in die Verbindung gehen. Und dann spreche ich mir ja ganz viel ab, nämlich, hey, wir machen das schon, wir zwei.
Ja. Ja.
Wir werden das rocken. Mhm. Und es ist richtig, dass wir zusammengekommen sind. Also das nicht in Frage stellen.
Du willst mehr Real Talk rund ums Elternsein? Dann schau gerne auch in unsere Folgen zu Regretting Motherhood und Alleinerziehend rein. Und jetzt geht's auch schon weiter mit dem Talk. Wie war das denn bei dir, als du dann so viele Situationen hattest und vielleicht auch den Moment hattest, boah, eigentlich wird es mir gerade zu viel. Mhm. Hast du vielleicht noch einzelne Situationen, die dir bis heute echt noch im Gedächtnis geblieben sind, wo du gesagt hast, boah, ich kann nicht mehr?
So in der Retrospektive, wenn ich mir natürlich jetzt anschaue, wie das war mit meiner ersten Tochter, heute habe ich zwei Töchter, dann weiß ich noch, dass ich damals zum Beispiel, ich hatte ein sehr sensibles Kind. Das ist mir damals aber nicht so bewusst gewesen, weil bei mir im Umfeld ganz klar war, dass Kinder funktionieren müssen. Also das war ganz klar der Konsens in meinem Umfeld. Kinder dürfen gesehen, nicht gehört werden. Kinder müssen funktionieren. Und ich hatte ein sehr, sehr sensibles Kind und ich habe mit meinem Kind tatsächlich damals ein Schlaftraining gemacht, weil ich so überfordert war in der Situation. Mhm. Und dadurch, dass ich von außen auch, ich habe das natürlich immer mitbekommen im Sinne von dein Kind weint oder es funktioniert nicht, weil ich es falsch mache. Und dadurch habe ich mich natürlich immer geschämt. Und durch diese Scham war es unmöglich, mir Hilfe zu holen. Mhm. Na, weil ich habe mich ja geschämt. Und dann kann ich nicht zu jemandem hingehen und sagen, ich hätte da gern. Und dann gab es einen Ratgeber. Und heute würde ich gern jedes Buch davon verbrennen, wenn ich es finde.
Kannst du vielleicht einmal erklären, weil ich hänge jetzt gerade noch an dem, vielleicht für viele, die das noch nicht wissen, kannst du Schlaftraining einmal erklären, was da genau?
Das Buch heißt, jedes Kind kann schlafen lernen. Mhm. Und hier wird ganz klar propagiert, dass Kinder bewusst und absichtlich allein gelassen werden und schreien gelassen werden. Man lässt die weinen,
okay,
auch im Säuglingsalter schon, und man verlängert stückweise die Intervalle, die man die Kinder alleine lässt. Weil man dann davon ausgegangen ist, dass diese Kinder irgendwann aufhören zu schreien. Nicht im Sinne von, sie geben auf und sie wissen, es kommt keine Hilfe. Sondern man hat es damals so ausgelegt, im Sinne von, jetzt hätte das Kind gelernt, wie es sich richtig verhält. Und das Gemeine ist, dass es funktioniert hat. Ne?
Wahnsinn, ja.
Und da habe ich gemerkt, dass auch diese Distanz entstanden ist, weil ich natürlich mich als Mama rausnehmen musste.
Und du merkst, wie dich das noch immer berührt.
Absolut.
Und man kann sich oft dann gar nicht mehr in den Spiegel schauen, wenn man merkt für sich oder das kategorisiert, oh, ich habe was falsch gemacht dem Menschen gegenüber, den ich so sehr liebe. Und da wieder in diese Stärke und ins Vertrauen zu finden, hey, auch das haben wir geschafft. Und auch das hat... Das gibt so viele Gelegenheiten, ja, im Leben, da zu sein. Und das Buch hat ja an und für sich den Gedanken gehabt, Eltern in Situationen zu helfen, die überfordert sind, die ein Schreibaby haben oder die unsicher sind. Und dann wurde es halt aus warum auch immer Gründen ein Weltbestseller und wurde auf alles übertragen. Aber ich kann dir sagen, wenn du jetzt so dir vorstellst, du schaust deinem Kind in die Augen, und die strahlt dich an und die findet dich toll. Und gerade wenn die in die Pubertät kommen, finden die einen sowieso auch blöd. Das muss man auch mal halten lernen. Aber sicher nicht deswegen, weil du Schlaftraining mit ihr gemacht hast. Und da wird es immer Momente geben, wo du dich selbst auch schämst. Ich habe es in meinem Buch auch geschrieben, dieses Selbstshaming. Das sind wir ja echt gut drin. Ja. Wo man Jahre später noch, stell dir mal vor, 13 Jahre später, rührt dich das so zu Tränen, weil du für dich das eingeordnet hast, wahrscheinlich in, ich liebe meine Tochter, aber ich habe was falsch gemacht und das will ich nicht. Und deswegen ist Mom-Shaming wirklich so wichtig, gesellschaftlich aufzuklären, wissen, was man da auch anrichtet. Ja. Wenn du jetzt nämlich hören würdest von einer Expertin, oh, das hast du gemacht. Mhm. Oh nee, also Entschuldigung, bedürfnisorientiertes Erziehen ist jetzt aber was ganz anderes. Was macht das mit dir?
Ja.
Und was machen wir miteinander?
Ja, und ich finde, also ich meine, du sitzt heute hier und ich finde, du kannst super stolz auf dich sein. Du sprichst über das Thema, du bist laut, du möchtest aufklären und genau das, dass das anderen nicht passiert. Ne?
Ja.
Und ich glaube, du bist immer die Letzte, die sich gerade dafür schämen muss. Also deswegen bitte, nimm das nicht zu sehr an dich ran, dass du denkst, oh Mann, ey, ich habe irgendwie alles falsch gemacht, weil ich glaube, das hast du auf gar keinen Fall. Und wenn du, weiß ich nicht, jetzt gerade irgendwie eine kurze Pause brauchst oder so, dann sag gerne Bescheid.
Ja,
das ist gar kein Problem.
Ja.
Red Flags, Momshaming Edition. Momshaming kommt in Gesprächen manchmal als offene Kritik daher, oft aber auch als scheinbar gut gemeinte Tipps. als Aussagen, die klein machen, verunsichern oder subtil bewerten. Wie zum Beispiel, also früher hätte es sowas ja nicht gegeben. Tja, das hättest du dir vielleicht überlegen sollen, bevor du Kinder in die Welt setzt. Wenn du jetzt nicht konsequent bist, dann tanzen dir die Kinder später auf der Nase rum. Kommen dir so Kommentare bekannt vor?
Ja, also tatsächlich auch einfach von meiner eigenen Familie auch zu hören bekommen. Im Sinne von, ja, wenn du das so machst, brauchst du dich nicht wundern, wenn die Kinder sich so verhalten. Und auch tatsächlich ganz viel im Berufskontext zu hören bekommen. Mhm. Im Sinne von, okay, ja, du hast es ja besser als wir anderen, du arbeitest nur Teilzeit, du hast ja jetzt dann frei. Das fand ich auch immer einen sehr, sehr spannenden Satz, vor allem in der Zeit, als ich auch alleinerziehend war, wo ich dann halt bis um 3 gearbeitet habe und danach meine Tochter aus der Kinderkrippe geholt habe, wo ich dann auch gesagt habe, ich glaube, wir haben eine unterschiedliche Definition von Freizeit. Mhm. Aber auch ganz klar im Sinne von, ist ja klar, dass die junge Mutter es nicht hinkriegt. Mhm. Also es wurde ganz, ganz viel auch immer auf mein Alter gespielt. Auch immer auf die Tatsache, dass ich nicht 35 bin, so wie heute und Mama bin, sondern dass ich 21 war oder halt dann 22 oder 23. Also das war auch ganz extrem. Und natürlich auch dieses, ich weiß es noch, ich habe damals einen Kindergartenplatz für meine Tochter gesucht. Und ich war zu dem Zeitpunkt in Ausbildung, weil ich anstatt zu studieren gesagt habe, ich mache eine Berufsausbildung, auch einfach aus finanziellen Gründen. Ich wollte gerne unabhängig sein. Und ich habe einen Kindergarten gesucht, der eine Nachmittagsbetreuung anbietet. Und den ersten Kindergarten, den ich gegangen bin, und ich hatte dann gesagt, ich bräuchte einen Platz bis in den Nachmittag, hat die Leitung mich damals angeschaut und hat dann zu mir gesagt, wofür haben Sie dann Kinder bekommen, wenn Sie jetzt das Kind bis nachmittags betreuen lassen? Das ist nicht Ihre Aufgabe als Mutter. Und ich dann gesagt habe, ich bin alleinerziehend und berufstätig. Und sie gesagt hat, naja, also das hätte ich mir ja vorher überlegen können. Ja. O-Ton.
So. Das tut total weh, das ist ja so, also da kommt jetzt echt in mir was hoch, das kann ich jetzt nicht gut regulieren, das muss jetzt raus. Das ist ein gesellschaftliches und politisches Thema auch. Ja. Und du bist ja arbeiten gegangen, damit dein Kind was zum Essen hat, damit es was Warmes zum Anziehen hat und du deine Schutzfunktion und das Kindeswohl natürlich auch förderst. Und da dann noch so ein Shaming zu bekommen, ist natürlich eine absolute Frechheit. Das sorgt dann für Unsicherheit. Du hast eine Doppelfunktion und es gibt unfassbar viele alleinerziehende Eltern, die auch von Armut betroffen sind, die auch dann natürlich von Momshaming betroffen sind, weil sie es ja nie allen recht machen können. Im Beruf funktionieren, Geld verdienen, dann natürlich sollte das Kind auch irgendwie gefördert werden, Ballett oder Musikunterricht und dann auch eine ganz tolle, geduldige, bedürfnisorientierte Mama, die auch abends dann um 10 noch im Bett einen Ratgeber liest. So, wie soll das? Also ich meine, die Rechnung kann nicht aufgehen. Und dann höre ich von älteren Mamas oft, die sagen, ja, früher hat's auch, ist auch gegangen. Ja. Also früher. Aber wir haben
früher war die Situation aber natürlich
anders,
auch eine ganz andere.
Du kannst
andere,
es nicht vergleichen.
Und, ja, definitiv. Und das finde ich aber einen total guten Aufhänger. Wir reden jetzt die ganze Zeit über Momshaming. Wir reden die ganze Zeit über Mütter. Was ist denn mit den Vätern? Also warum gibt es denn den Begriff Dad-Shaming vielleicht gar nicht? Oder gibt es den? Warum spricht da keiner drüber?
Den gibt es. Ich habe mir als Frau und Mutter nicht angemaßt, darüber zu schreiben. Da hat mir mein Verlag auch direkt gesagt, du kannst, können wir nicht bringen, muss mal sich ein Mann dazu. Aber es gibt es natürlich auch. Ja, also Väter, die dann hören, magst nicht lieber Karriere machen und schickst deine Frau arbeiten, damit du mehr Zeit zu Hause verbringst. Also da gibt's natürlich, wenn man sich mit Männern unterhält, auch ganz viel Pain und Struggle. Also so richtig auch das Gefühl, gar nicht ernst genommen zu werden. Auch Mütter sprechen den Vätern ihre Kompetenz ab. Okay, ja, okay. Und sagen, du, ich kann's doch besser. Aber die Bindungsforschung zeigt ganz klar, gibt's unglaublich viele Studien, dass die Mama nicht besser geeignet ist als der Papa oder auch jemand, der nicht das leibliche Elternteil ist, ne? Sondern derjenige, der sich feinfühlig auf die Bedürfnisse des Kindes einstellen kann. Natürlich können das auch Papas. Und natürlich ist das kein Vorrecht der Mutter. Ja. Es gibt auch Mütter, die einfach sagen dürfen, hey, erstens, ich kann's nicht, ich will's auch nicht, ich habe keine Ressource, keine Kapazität und da darf kein Shaming passieren. Mein Mann macht das super, aber gesellschaftlich wird das ja auch beäugt. Und es gibt auch Frauen, die sagen, ich mag gar keine Mama werden. Und das darf auch da sein. Ja, das ist ja auch eine hohe Verantwortungskompetenz, zu sagen, ich kann nicht gut koregulieren. Ich kann mein Leben nicht jahrelang hinten anstellen. Und ich will dafür auch nicht mit Augendreher oder, weißt du, begegnet werden, sondern ich möchte einfach, dass das respektiert wird. Und da haben wir wirklich noch viel Arbeit vor uns.
An dieser Stelle kurz einmal Werbung in eigener Sache. Deine Gesundheit ist dir wichtig, uns auch. Deshalb belohnen wir deine Aktivitäten rund um Sport und Vorsorge mit unserem Bonus. Mit der Pronova BKK App hast du dein Bonusheft immer auf deinem Handy dabei und du kannst dir ganz easy zum Beispiel 200 Euro Bonus sichern. Pronova BKK, Krankenkasse, so wie du sie brauchst. Katharina, du hast ja dann mit deinem jetzigen Mann noch ein zweites Kind bekommen, deine zweite Tochter. Was machst du jetzt in der Mutterschaft vielleicht anders?
Alles. ich mache tatsächlich alles anders, was ganz viel damit zu tun hat, dass mein Mann und ich, wir kennen uns schon sehr, sehr lang und wir haben uns ganz, ganz viele Jahre gar nicht cool gefunden. Wir mochten uns überhaupt nicht. Wir waren im selben Freundeskreis unterwegs an verschiedenen Enden und wir mochten uns nicht. Und wir haben uns kennengelernt auch schon mit mir als Mutter. Mhm. Also mein Mann kennt mich in dem Sinn als Partnerin nur als Mama mit unserer Tochter, die halt nicht von ihm leiblich ist, aber sie ist unsere Tochter unter anderem auch, genauso wie unsere gemeinsame Tochter. Ja. Und in dieser Beziehung, ich würde sagen, das ist die erste gesunde zwischenmenschliche Beziehung, außer die zu meinem Kind oder zu meinen Kindern, die ich jemals etabliert habe. Und durch dieses Gesunden zusammen, durch dieses, okay, ich hatte den Wunsch nach einem Umfeld, in dem ich, aber auch meine Kinder sicher sein können, im Sinne von wirklich eine sichere Homebase, wo wir nicht verurteilt werden, wo wir sein dürfen, wo wir wirklich wissen, okay, hier können wir sein, so wie wir sind. Und das haben mein Mann und ich zusammen aufgebaut durch unfassbar viele Gespräche und unfassbar viel Aufarbeiten von allem, was halt uns durch unsere Kindheit, durch unsere Teenagerzeit und durch unsere Sozialisierung auch einfach so entgegengekommen ist. Und mein Mann und ich sind wirklich ein fantastisches Paar und auch ein unglaublich gutes Team. Und wir haben alles in Teamarbeit aufgearbeitet, Wahnsinn, was wir aufarbeiten konnten. Ja. Und dadurch, sage ich jetzt mal, bin ich zum ersten Mal in meinem Leben in eine Situation gekommen, dass ich gemerkt habe, hier bin ich sicher. Mhm. Hier kann ich auf mich vertrauen. Und in diesem Kontext habe ich auch angefangen, wieder Verbindung zu mir selber zu haben und somit auch auf meine Intuition wieder zu hören und auf meine mütterliche Intuition und zu sagen, ich gehe in Verbindung und ich bleibe in Verbindung mit meinem Kind.
Im Endeffekt ist es ja auch das, was deine Kinder dann spüren, ne? Ja. Also, dass du viel selbstsicherer bist. Vielleicht kannst du dazu was sagen, Katie, wie schaffen es dann Mütter, die jetzt Momshaming nochmal viel erfahren, wieder sich selbst zu vertrauen und die Kritik auch vielleicht gar nicht so nah an sich ranzulassen?
Ja, es gibt ja auch viele alleinerziehende Mamas, die sich zum Beispiel jetzt nicht mehr öffnen können oder wollen für einen Partner. Und da ist es ganz wichtig, also du kannst natürlich Stabilität über einen sicher gebundenen Partner wieder für dich finden. Das, was du jetzt gerade geschrieben hast, wenn man jetzt aber sagt, nee, das kann ich nicht, will ich nicht, warum auch immer, dann muss das in Ordnung sein dürfen. Und da ist es wichtig, dass du dir einen guten Freundeskreis aufbaust, ein Unterstützernetzwerk. Also jemand, der dich aufbaut, der dich in den Arm nimmt, ohne dass du was sagen musst. Der dich eben nicht ständig darauf hinweist, was du noch alles besser machen könntest. Zu solchen Menschen würde ich gerade, wenn du schon an dir selbst zweifelst oder Ängste entwickelst oder merkst, meine Gedanken kreisen ständig, ich kann mich gar nicht mehr entspannen oder ich bin im Funktionsmodus, habe 1000 Ratgeber gelesen, weiß gar nicht mehr, was richtig oder falsch ist, also du hast deine Kompetenz schon verloren, würde ich sagen, reduziere auf eine Handvoll Menschen, die dir wirklich nah sind, reduziere bitte auch den Konsum von Expertenbüchern und Social Media, das muss ich jetzt einfach sagen.
Ja, voll.
Das tut dir nicht gut, weil du ständig im Vergleichen bist und der Vergleich kann auch echt krank machen. Also da appelliere ich jetzt auch an die psychische Gesundheit und auch an die Verantwortung von jedem, der Content weitergibt, dass du einfach immer sagst, hey, so mach's ich, ja, und das ist für mich in Ordnung, fühl mal oder guck mal, dass du dich so mit deinem Umfeld stärkst, dass du dir in den Spiegel schauen kannst am Abend, dir einen High Five geben kannst und sagst, Wir rocken das Ding.
Ach, das finde ich cool.
Und weißt du, was so schön ist? Das wollte ich dir noch sagen. Meine Tochter ist 26, mit der ich ja mit 18, ja, und wo ich so viel Mom-Shaming erlebt habe. Und die hat letzte Mal, als sie mich angeschaut hat, gesagt, hey Mama, weißt du was, du bist so das Vorbild für mich.
Ach, schön.
Weil du hast mir gezeigt, dass man alles im Leben rocken kann und dass es keine Hindernisse gibt und dass immer wichtig ist, dass ich mir selbst noch in die Augen schauen kann und nicht, was andere über dich denken, zu deiner Wahrheit wird. Das darfst du einfach nicht erlauben. Und ich weiß, das eine ist das, was wir hier hören und verstehen, und das andere ist das, was wir hier drin im Herzen fühlen und als wahr empfinden. Aber das ist dann unsere Aufgabe. Und wenn wir es uns jeden Tag selbst sagen, hey, du rockst das und du machst das richtig. Und das Richtige kann auch sein, sich Hilfe zu holen.
Ich finde, das hast du, komm, ich ja schon fast Tränen hier, das ist sehr, sehr schön gesagt. Katharina, jetzt hast du selber vorhin schon angesprochen, dass du ja viel über das Thema Momshaming auch auf deinem Instagram-Kanal berichtest, dass du heute an einer ganz anderen Stelle stehst als früher, aber wie schaffst du es denn oder wie gehst du heute mit Negativkommentaren um, die ja trotzdem irgendwie noch stattfinden? Also egal, ob jetzt online oder ob sie jetzt privat stattfinden.
Das hat ganz viel damit zu tun, wie gut ich gerade aufgestellt bin. Mhm. Wenn ich merke, wenn wir jetzt bei Social Media bleiben und ich schaue in die Kommentare und ich merke, die machen was mit mir, so dass ich gerade aktuell nicht kein Schutzschild habe, das mich schützt, dann übernehme ich die Verantwortung, das nicht anzuschauen.
Okay.
Weil ich merke, ich kann mich nicht distanzieren. Im echten Leben passiert es mir tatsächlich fast gar nicht mehr. Ich glaube, das hat auch ganz viel mit Haltung zu tun, im Sinne von, ich mag mich mittlerweile. Ich bin selber auch niemand, ich gebe mir wirklich viel Mühe, Leute auch nicht zu verurteilen. Selbst wenn eine Mama dann auch zu mir kommt, wo ich die Letzte bin, die sagt, also ich finde nicht, dass du das so machen solltest. Also das mache ich selber nicht. Dadurch kommt es mir auch selten entgegen. Also es passiert tatsächlich wenig. Und ich bin da sehr bei mir. Ich bin gut darin geworden, auch mich abzugrenzen und auch zu sagen, es gibt auch Räume, in denen ich aufstehe und gehe.
Was man vielleicht an der einen oder anderen Stelle öfter mal machen sollte, glaube ich. Ne? Was macht denn Social Media heute mit dem ganzen Thema Momshaming?
Du sagst einfach, du hast keine Barriere mehr. Du sagst Dinge in den Bildschirm hinein oder klopfst das hinein, musst dich ja nicht konfrontieren mit einem Gegenüber, das vielleicht jetzt Tränen in den Augen hat, das zusammenfällt, dass du jetzt dann wieder korregulieren darfst und auch deine Aufgabe und Verantwortung in dem Moment ist, sondern du kannst einfach weiter scrollen. Ja, du lässt irgendwas da, deinen Müll im Wohnzimmer von jemand anders, sage ich jetzt mal ganz provokant, und musst es nicht aufräumen. Und ich finde das total wichtig, dass jeder Mensch sich dessen bewusst wird, dass da ein Mensch sitzt. Ja. Und dass es miteinander statt gegeneinander, das ist der Untertitel meines Buches, weil darum geht's.
Ja.
Und es ist auch wichtig zu wissen, dass es ein menschliches Grundbedürfnis ist, dazuzugehören und von Bedeutung zu sein. Das heißt, es macht immer etwas mit uns, wenn wir abgelehnt werden. Immer.
Ja.
Das trifft uns, wir bauen uns eine Funktionsschutzschicht auf und das können wir vielleicht halten bis 30, 35, 40, aber irgendwann ist dieser eine Tropfen, der uns zum Kollabieren bringt, da haben wir keine Resilienz mehr. Das ist ja das Immunsystem der Seele, ist Resilienz. Und ich finde, ich möchte gerne daran erinnern, dass jeder von uns auch Verantwortung für ein Miteinander hat. Und dann darf ich, wenn ich den Impuls habe, da irgendwas zu kommentieren, mich kurz kontrollieren und sagen, hey, würde ich wollen, dass mir das jemand schreibt?
Ja, vor allem auch so ein bisschen die Frage, würde ich der Person das auch sagen, wenn sie mir gegenüber sitzt?
Genau.
Ne? Das ist es ja auch gerne. Man ist auf Social Media vielleicht auch anonym. Man hat keine Beziehung zu der Person und schreibt dann sehr gerne mal was, vielleicht aus eigenem Frust. Was müsste sich denn aus deiner Sicht gesellschaftlich zu dem Thema ändern?
Oh, es müsste politisch ganz viel passieren. Ja, also alleine dieser Gender Pay Gap, Ehegattensplitting, also da ist ja die Liste ganz lang.
Ja.
Die Frauen oder Mütter vor allen Dingen in eine Rolle reinbringt, wo ich ständig in einer Verteidigung oder in einer Rechtfertigung bin. Es müsste gesellschaftlich schon von klein auf beigebracht werden, dass Elternteil oder Kindheitsbegleiter gleichwertige Ressourcen haben können, wo es nicht den einen besser und schlechter, nur aufgrund meiner Biologie, ja. Also da muss viel passieren, Aufklärungsarbeit und natürlich durch Social Media und jetzt auch durch KI nochmal eine rasante exponentielle Entwicklung, die wir noch gar nicht wirklich am Schirm haben. Das wird unfassbar viel verändern. Eine ganz hohe Kompetenz an Empathie, Fähigkeit, und Urteilsvermögen.
Was müsste sich denn vielleicht bei Müttern untereinander ändern? Wir haben ja gerade gelernt, naja, oft sind es halt auch eigentlich andere Mütter, die Momshaming betreiben.
Ich glaube, die Stimmen derjenigen Frauen darf lauter werden, die milde mit sich selbst sind und milde mit anderen und die sagen, hey, das, du machst das schon. Komm, das kriegen wir hin. Und wenn du Hilfe brauchst, dann bin ich für dich da. Und nee, ich verurteile dich nicht, weil ich könnte genauso, und das ist echt wichtig zu wissen, jeder von uns kann in eine Depression kippen, kann eine Angststörung entwickeln, jedem kann Momshaming passieren. Und wir sind einfach fühlende Menschen. Und es braucht da schon lautere Stimmen, an nicht an Anklage, sondern an, hey, komm, wir sitzen doch alle im gleichen Boot.
Ja, Support, ne?
Ja, Support.
Ja. Katharina, was möchtest du denn ganz vielen Mamis jetzt da draußen mitgeben?
Zum einen, dass ich mich hier der Katie nur anschließen kann, im Sinne von, wir geben unser Bestes. Ich habe nicht eine einzige Mama kennengelernt, egal wie sie ihre Kinder begleitet, die nicht das Beste für ihre Kinder möchte. Ich habe nicht eine getroffen. Und es ist völlig egal, ob es Menschen sind, die nur Bio-Essen essen, nur selbst gekocht oder nur Dino-Nuggets aus der Tiefkühltruhe holen. Ich kenne nur Mamas, die möchten, dass es ihren Kindern gut geht. Ich kenne nicht eine, die sich überlegt, oh ja, wie kann ich das Leben meines Kindes möglichst schwer gestalten? Kenne ich keine. Das heißt, zum einen hier auch gnädig mit sich selbst zu sein und einfach sich klar zu machen, dass wir unser fucking Bestes geben. Und zum anderen auch den Blick weich werden zu lassen, wenn wir Menschen uns gegenüber haben, die uns beschämen. Ich bin da mittlerweile sehr gut darin, dass mir klar ist, dass das ganz wenig über mich aussagt und ganz oft aus ganz starken Unsicherheiten geboren ist oder halt auch einfach aus ganz starker eigener Restriktion, dass diese Menschen so gar nicht so können, wie sie vielleicht gerne wollen, und dass das, was ich gerade tue, irgendeinen Schmerz in ihnen auslöst, und deswegen muss der vielleicht auf irgendeine Art und Weise raus. Also auch hier einfach gnädig sein mit den anderen und sich immer wieder bewusst machen, dass das im Zweifel gar nichts mit mir zu tun hat.
Das hast du schön gesagt. Ich finde, das sind sehr, sehr schöne Schlussworte. Mich hat der Talk heute emotional sehr berührt, muss ich sagen. Deswegen finde ich ganz schön, dass wir darüber sprechen. Es ist ganz, ganz wichtig, einfach laut zu werden. Vielen lieben Dank, dass du uns so emotional mitgenommen hast, so tiefe Einblicke gegeben hast. Wir wünschen dir natürlich alles Gute. Mach bitte, bitte weiter so.
Ja.
Und auch an dich, liebe Katie, herzlichen Dank für die ganzen Erklärungen und Tipps rund um das Thema Momshaming. Dankeschön.
Danke für die Einladung.
Dankeschön. Sehr gerne.
Es hat Spaß gemacht.
Das freut mich. Wenn dich Kommentare oder Bewertungen zu deiner Mutterschaft stark belasten oder du dich in deiner Mutterrolle verunsichert fühlst, dann bleib damit bitte nicht allein und hol dir Unterstützung. Zum Beispiel bei einer Familien- oder Elternberatungsstelle in deiner Nähe. Das Therapie- und Beratungsangebot Kompass der Pronova BKK bietet dir darüber hinaus Unterstützung, wenn du dich in einer akuten psychischen Belastungssituation befindest. Versicherte der Pronova BKK können Kompass jederzeit kostenlos nutzen. Weitere Infos findest du in den Shownotes. Das war jetzt mal ehrlich, der Real Talk Podcast der Pronova BKK. Wir sprechen über Tabuthemen mit Menschen, die sich wirklich auskennen. Und wenn auch du keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere sehr gerne den Kanal.